Die Radio Wissen. Update.
It's good to be back in Paris, a city whose people have shown such courage, determination and resilience. A city where millions came out on Friday night to live their lives and to send a very clear message to the terrorists that you will never win, you will never beat us.
Der IS wird uns nie besiegen, sagt der britische Premierminister David Cameron heute in Paris. Aber wie bekämpft man die Terroristen am besten? Frankreichs Präsident François Hollande schmiedet eine breite Koalition mit seinen Verbündeten. Camerons Besuch in Paris war der Auftakt für die diplomatische Woche im Kampf gegen den Terror. Das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Le but de cette réunion ce matin était...
Der Zweck unseres Treffens ist zum einen, die Arbeit unserer Geheimdienste noch besser zu koordinieren und zum anderen eine klare Idee davon zu bekommen, was wir gegen die Terroristen des Islamischen Staats machen müssen, die uns den Krieg erklärt haben.
Den großen Plan haben Cameron und Hollande heute nicht zusammen ausgearbeitet, aber es gab Zusagen für konkrete Militärhilfen. Das französische Militär soll eine britische Luftwaffenbasis auf Zypern mitbenutzen dürfen. Außerdem wollen die Briten französische Kampfjets aus der Luft betanken. Cameron hat sich auch dafür ausgesprochen, dass Großbritannien den IS demnächst nicht nur im Irak angreift, sondern so wie die Franzosen auch in Syrien. Dafür muss Cameron aber die Zustimmung des Parlaments einholen. Beim letzten Mal, vor 2 Jahren, war er damit noch gescheitert. Für Hollande geht es als nächstes weiter in die USA. Morgen wird er dort von Präsident Barack Obama empfangen. Unser Korrespondent Martin Ganselmeier schätzt, dass die Gespräche dort schwierig werden können.
Eher zurückhaltend wird Obama auf Hollandes Wunsch reagieren, dass die Amerikaner ihr militärisches Engagement gegen den IS deutlich verstärken. Der US-Präsident warnte in den vergangenen Tagen vor Ungeduld und Überreaktionen. Keinesfalls will Obama erneut in einen Krieg im Nahen Osten hineingezogen werden. Dafür wird er dem französischen Präsidenten eine noch intensivere Zusammenarbeit der Geheimdienste anbieten. Diese braucht Frankreich nicht nur zur Terrorabwehr im eigenen Land, sondern auch, um IS-Stellungen in Syrien anzugreifen.
Ein Knackpunkt könnte aber die Frage sein, ob die USA bereit sind, militärisch mit Russland zusammenzuarbeiten. Die US-Regierung wirft Russland unter anderem vor, in Syrien nicht nur den IS, sondern auch gemäßigte Rebellen zu bekämpfen. Wie wird Deutschland helfen im Kampf gegen die Terrormiliz IS? Konkret hat Frankreich noch keinen Wunsch geäußert. Die Bundesregierung hat aber schon angeboten, sich stärker militärisch in Mali in Westafrika zu engagieren, um Frankreich zu entlasten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen schätzt aber, dass Deutschland nicht darum herumkommen wird, sich auch direkt am Kampf gegen den IS zu beteiligen.
Ich sehe nicht Bodentruppen von westlichen Staaten, regionale Truppen. Die brauchen, wie schon heute, Ausbildung. Die brauchen vor allen Dingen die Luftunterstützung. Unsere Tornado-Jets können zur Luftaufklärung etwa beitragen, wenn das gewünscht ist. Also es gibt militärische Möglichkeiten, ohne dass es Bodentruppen sind, und die dürfen wir auch nicht verweigern.
Solche Fragen wird Hollande übermorgen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besprechen. Am Donnerstag besucht Hollande dann den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch Russland kämpft seit einiger Zeit in Syrien mit Luftangriffen gegen den IS. Dass die Terroristen überhaupt so stark werden konnten, liegt auch am Bürgerkrieg in Syrien. Russland kommt eine entscheidende Rolle bei einer möglichen Lösung des Konflikts zu, als einer der wenigen Verbündeten des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Putin ist in dieser Woche ebenfalls unterwegs, um über das Vorgehen gegen den IS zu beraten. Heute war er im Iran, morgen kommt Jordaniens König Abdullah nach Moskau.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die von Frankreich angestrebte Antiterrorkoalition wird auch im Netz diskutiert. Nur so geht es, meint User DD1962 auf tagesschau.de. Wirksam lässt sich der IS nur durch eine möglichst große Koalition von Ländern bekämpfen. Ich hoffe, wir Deutschen kommen da auch bald zur Besinnung. Auf Spiegel Online gibt Turin zu bedenken, wenn man jetzt militärisch eingreift und den IS zerschlägt, kann es passieren, dass neue Terroristen das Machtvakuum ausnutzen. Aber diese neuen Terroristen müssen erstmal in die Position kommen, in der der IS jetzt ist. So eine Strahlkraft, wie der IS auf Verrückte ausübt, hat keine andere Terrororganisation. Al-Qaida hat zum Beispiel ein Nachwuchsproblem und neue Terroristen müssen sich das erstmal erarbeiten. Man muss den IS zerschlagen und in Europa soziale Probleme lösen. Und User Hans Huth kommentiert auf tagesschau.de: Bei dem Einsatz militärischer Lösungen stehen England und Frankreich Seite an Seite. In dieser Frage sind sich beide einig. Warum stehen sie in der Flüchtlingsfrage nicht an der Seite Deutschlands? Dies ist nur schwer nachzuvollziehen. Ein Krieg gegen den IS ist zwar notwendig, jedoch muss man den betroffenen Menschen des Landes auch Flüchtlingshilfe gewähren. Hier ist ganz Europa gefordert.
Was sonst noch wichtig war?
In Belgien wird weiter nach einem der Hauptverdächtigen der Pariser Anschläge gesucht, Salah Abdeslam. Die Polizei hat seit gestern Abend viele Razzien im Großraum Brüssel durchgeführt. Laut Staatsanwaltschaft sind seitdem 21 Terrorverdächtige festgenommen worden. Abdeslam war aber nicht dabei. Berichte, dass er mit einem Auto in Richtung Deutschland unterwegs sei, haben sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft als falsch herausgestellt. Am Samstag hatten die belgischen Behörden für den Großraum Brüssel die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Auf den Straßen patrouillieren Polizisten und Soldaten, Schulen, Unis und Einkaufszentren sind geschlossen und auch die U-Bahn fährt nicht. Ein Treffen der EU-Finanzminister hat unter hohen Sicherheitsvorkehrungen aber trotzdem stattgefunden. Der Lockdown in Brüssel ist auch gleich Thema in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Mit einem Staatsakt hat Deutschland Abschied genommen von Altkanzler Helmut Schmidt. An der Trauerfeier im Hamburger Michel nahmen insgesamt 1800 Gäste aus dem In- und Ausland teil, darunter auch Weggefährten und Freunde Schmidts, wie der frühere US-Außenminister Henry Kissinger.
Helmut wird bei uns bleiben. Perfektionistisch, launisch, stets auf der Suche, fordernd, inspirierend, immer zuverlässig.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in ihrer Trauerrede, dass Schmidts Tod eine tiefe Lücke reiße. Schmidt hatte sich auch nach seiner Zeit als Bundeskanzler oft in gesellschaftliche und politische Debatten eingemischt. Sein Tod ist auch deswegen ein großer Verlust, so der Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz.
Es mag pathetisch klingen und ist doch wahr. Wir haben einen Giganten verloren.
Nach dem Staatsakt gab es einen langen Trauerzug durch Hamburg. Hunderte Menschen standen an der Straße, um sich zu verabschieden. Helmut Schmidt war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler und danach Herausgeber der Zeitung Die Zeit. Er starb am 10. November im Alter von 96 Jahren. Verspätungen und Streichungen. Diese Durchsage werden Lufthansa-Passagiere wohl diese Woche schon wieder hören. Die Flugbegleiter wollen streiken, und zwar am Donnerstag und am Freitag. Das hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO mitgeteilt. Auch nächste Woche Montag soll gestreikt werden, wenn bis dahin kein neues Angebot der Lufthansa vorliegt. Gestritten wird über die Alters- und Übergangsversorgung der Flugbegleiter. Der Konflikt zwischen der Ukraine und der von Russland annektierten Halbinsel Krim spitzt sich zu. Der ukrainische Ministerpräsident Arseniy Jazenjuk hat bestätigt, dass der Warenverkehr zwischen dem Festland und der Krim eingeschränkt werden soll.
Dem Gesetz entsprechend beauftrage ich das Kabinett, eine konkrete Warenliste vorzubereiten und die Dienstleistungen zu bestimmen, die wir der autonomen Republik Krim liefern dürfen.
Züge fahren schon lange nicht mehr zur Krim. Wenn es nach der ukrainischen Regierung geht, soll auch kein Strom mehr geliefert werden. Bis jetzt ist die Krim dabei noch vollständig von der Ukraine abhängig. Nach Sabotageangriffen auf Stromleitungen war gestern und zum Teil auch heute auf der gesamten Halbinsel der Strom ausgefallen.
Was noch wichtig wird.
Seit fast zwei Monaten kommt es zwischen Israelis und Palästinensern immer wieder zu Gewalt. Mehr als 100 Menschen sind getötet worden, bei Anschlägen oder Konfrontationen mit Sicherheitskräften. US-Außenminister John Kerry unternimmt morgen einen neuen Versuch zu vermitteln. Laut Medienberichten trifft er sich mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Kerry will erreichen, dass die Friedensgespräche wieder aufgenommen werden.
Und sonst in der Welt?
In Argentinien hat der konservative Oppositionskandidat Mauricio Macri die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Daniel Scioli durch. Scioli war von der amtierenden Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner unterstützt worden. Kirchner selbst durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Wahlsieger Macri war bisher Bürgermeister von Buenos Aires. Er hat eine liberale Politik angekündigt mit mehr Marktwirtschaft und weniger Einfluss des Staates. Im Parlament muss er allerdings verhandeln. Seine Partei hat dort nur ein Drittel der Sitze und braucht Unterstützung. Die argentinische Wirtschaft ist lange gewachsen, steht jetzt aber am Rande einer Rezession. Es gibt eine hohe Inflation. Der größte Lebensmittelkonzern der Welt, Nestle, hat zugegeben, dass Fische für den Konzern von Zwangsarbeitern gefischt und verarbeitet wurden. Letztes Jahr hatten Menschenrechtler und Journalisten aufgedeckt, dass Fisch für Nestle in Thailand zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen verarbeitet wurde. Gastarbeiter aus Myanmar und Kambodscha seien unter falschen Versprechungen angelockt und dann zur Arbeit gezwungen worden. Der Fisch wurde von Nestle gekauft und landete in Supermärkten in den USA und Europa. Der Konzern hat nach den Vorwürfen eine Untersuchung eingeleitet und die Vorwürfe jetzt bestätigt. Gleichzeitig wurde eine Strategie vorgestellt, wie Arbeiter in Zukunft besser geschützt werden sollen. Menschenrechtsorganisationen lobten den Konzern. Es sei selten, dass ein so großes Unternehmen öffentlich Fehler zugebe. Die belgische Polizei hatte vor den Antiterror-Razzien in Brüssel gestern Abend alle Nutzer bei sozialen Netzwerken gebeten, nichts über die Razzien zu posten, damit mutmaßliche Attentäter nicht gewarnt werden. Daran haben sich die belgischen Internetnutzer gehalten. Sie posteten und twitterten stattdessen tausende Katzenbilder und Katzenvideos. Die belgische Polizei hat sich dafür heute bedankt. Sie twitterte ein Foto mit einem silbernen Futternapf und schrieb dazu: Für die Katzen, die uns gestern Abend geholfen haben, bedient euch.
Wissensnachrichten.
Kleidung wird in Deutschland immer mehr zur Wegwerfware. Peter Neuhaus aus den Wissensnachrichten. Eine neue Greenpeace-Umfrage zeigt, dass viel und billig bei Klamotten die wichtigsten Argumente sind.
Ja, und das lässt die Kleiderschränke platzen. 5,2 Milliarden Kleidungsstücke sollen in den Kleiderschränken in Deutschland hängen oder liegen. Männer besitzen im Schnitt gut 70 Teile, Socken und Unterwäsche nicht mitgerechnet. Bei Frauen sind es fast 120 Teile. Nach der Greenpeace-Umfrage werden 40% nur sehr selten getragen oder nie und vieles wandert dann in den Müll. Kleidung wird oft konsumiert wie Einweggeschirr.
Welche Rolle spielen dabei Läden wie H&M, Primark oder Kick, wo man ja zum Teil sehr billig an neue Klamotten kommt?
Ja, Greenpeace spricht da von einem Trainingsprozess. Früher stand Mode für Qualität. Durch Läden wie aktuell vor allem Primark geht es aber inzwischen oft nur noch um viel und billig. Die Kollektionen wechseln extrem schnell und die Teile kosten praktisch nichts. Und so wird dann ein Einkauf eher zu einem Beutezug und zu Hause häufen sich die Klamotten.
So viel Kleidung muss ja auch hergestellt werden. Welche Folge hat das für die Umwelt?
Ja, das kann man sehr gut in China sehen. Das ist der weltgrößte Exporteur von Textilien. Flüsse und Seen sind da schwer belastet mit Giftstoffen, vor allem mit Chemikalien aus der Herstellung von Kleidung. Und die landen dann auch im Trinkwasser.
Mehr zu diesem Thema gibt's auch gleich hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Ganz anderes Thema, Cyborgs. Das sind Mischwesen aus Organismus und Maschine. Prominente Beispiele, der Robocop. Oder die Borg aus dem Star Trek-Universum. Schwedische Forscher haben jetzt Pflanzen-Cyborgs konstruiert. Wie haben die das gemacht?
Es geht um eine Rose. Die haben Wissenschaftler sozusagen elektrisch getunt. Sie haben ein bestimmtes Material in Wasser gelöst und über das Wasser hat die Rose dieses Material aufgenommen. Das Besondere, es kann elektrische Impulse leiten. Dadurch entsteht im Stängel eine Art Leiterkabel. Fertig ist also die Cyborg-Rose, ein Organismus mit eingebauter elektrischer Leitung.
Wozu machen Wissenschaftler das?
Die Forscher hoffen, mehr über Pflanzen zu erfahren, wie sie ihr Wachstum steuern oder auf Umweltreize reagieren. Das geschieht durch chemische, biologische und eben elektrische Signale. Und diesen Signalen kommt man besser auf die Spur, wenn man so ein Leiterkabel als Spion in der Pflanze hat.
Und hat es noch weitere Vorteile?
Die Wissenschaftler können sich auch vorstellen, Pflanzen so zu präparieren, dass sie wie Antennen funktionieren oder dass sie vielleicht die im Chlorophyll erzeugte Energie nutzen können, also grüne Energie direkt aus der Photosynthese.
Also Kabel im Stiel. Gibt es noch andere Möglichkeiten, aus einer Pflanze so einen Cyborg zu machen?
Ja, die Forscher berichten nicht nur von der elektrischen Leitung im Stängel. Sie haben es auch geschafft, die Blätter der Rose zu tunen. In ein Blatt der Rose wurde Material geschleust und das bildete darin eine Art elektronisches Netzwerk. Wurde von außen eine Elektrode an das Blatt gehalten, kam es zu einem Farbwechsel in Teilen der Zellen. Und die Forscher können sich vorstellen, auf diese Weise einmal bestimmte biochemische Prozesse im Gewebe des Blattes nachzuweisen. Wenn man so will, wird das Blatt der Rose so zu einem elektronischen Display.
Auch eine schöne Vorstellung. Von Rosen-Cyborgs aber zu einer ziemlich traurigen Meldung aus der Tierwelt.
Eins der berühmtesten Zootiere musste eingeschläfert werden. Nola, ein nördliches Breitmaulnashorn und gleichzeitig eins der letzten seiner Art. Das Nashorn aus dem Zoo in San Diego hatte mehrere Krankheiten und war mit 41 Jahren auch schon ziemlich alt. Mit Nolas Tod ist der Bestand der nördlichen Breitmaulnashörner jetzt auf 3 Tiere gesunken. Sie alle leben in einem Reservat in Kenia und werden rund um die Uhr von bewaffneten Rangern bewacht. Seit den 70er Jahren haben Wilderer den Bestand des nördlichen Breitmaulnashorns praktisch ausgelöscht. Vom Vom südlichen Breitmaulnashorn gibt es noch gut 20.000 Exemplare.
Danke, Peter.
Wetter.
In den Bergen sind heute mehrere Zentimeter Neuschnee dazugekommen. Weiter unten bleibt es am Abend eher bei Schneeregen. Vor allem im Osten und im Südosten. Im Norden und im Nordwesten ist es trocken. Das wechselt morgen, dann gibt es im Nordwesten und im Westen dichtere Wolken. Im Osten und im Süden scheint auch mal die Sonne. Dazu gibt es, so wie heute, maximal 0 bis 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.